Globale Dialoge bei Women on Air.
Les dialogues mondiaux sur Women on Air.
Programme de querencia y vínculos.
Une émission sur le féminisme.
Μια εκπομπή με θέματα που μας αφορούν.
Nachzuhören auf noso.at.
Lauscht daran auf noso.at.
Hallo und herzlich willkommen zu Globale Dialoge. Ich bin Andrea Zellinker und freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Frauen und Flinterpersonen sind nicht einfach nur Opfer, sondern aktive soziale und politische AkteurInnen in Gesellschaft und Politik. Ein passendes Thema zum Feministischen Kampftag oder Internationalen Frauenkampftag. Also haben Luisa Dietrich-Ortega und ich über dieses Thema vor einigen Wochen am 7. März 2024 in der Südwind-Buchwelt in Wien gesprochen. Luisa Dietrich-Ortega ist Politikwissenschaftlerin und hat ihre Dissertation über die Konstruktion politisierter Weiblichkeiten in Guerillagruppen geschrieben. Sie ist außerdem Gender Consultant mit Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit in humanitären Krisen- und Konfliktkontexten und eine der AutorInnen im Buch Global Female Future, das ich mit herausgegeben habe. Im Folgenden hört ihr also unser Gespräch, in dem wir über Frauen und Flinterpersonen als politische AkteurInnen der feministischen Transformation gesprochen haben. Und wir haben über so einiges gesprochen. Über Frauen im bewaffneten Kampf, der wohl gewaltvollsten Art, den Status quo herauszufordern und Veränderung zu erwirken. Über Frauen als Verhandlerinnen in Friedensprozessen. Über Frauen als Aktivistinnen, als Versorgerinnen und Ernährerinnen. Und wie sie in all diesen Rollen patriarchale Normen angreifen und transformieren können. Luisa hat dabei vor allem auch aus ihrer Expertise zu Kolumbien und ihrer Arbeit geschöpft. Es ist also ein spannendes Gespräch geworden, das uns alle auf ermutigende Weise auf den 8. März eingestimmt hat, und so hoffe ich, dass auch ihr etwas aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Ganz zu Beginn lief das Aufnahmegerät noch nicht. Also zur kurzen Erklärung, ich hatte sie nach den Erfahrungen der Frauen in den lateinamerikanischen Guerilla-Bewegungen gefragt, die ja doch 30% der aufständischen Streitkräfte ausmachen. Und gerade auch zu Beginn haben wir vor allem über Kolumbien gesprochen. Also viel Spaß beim Gespräch.
Kolumbien, ein Land, das fast ja, 6 Jahrzehnte, 7 Jahrzehnte in einem ganz argen bewaffneten Konflikt und fast 2 oder 3 Generationen des Krieges so quasi erlebt hat. Wenn man sich anschaut, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, eine Welle der Verhandlungen. Innerhalb von 3, 4 Jahren haben sich 4, 5 bewaffnete Gruppierungen, haben mit unterschiedlichen Regierungen Frieden geschlossen. Was passiert dann? Friedensverhandlungen, es wird ein Friedensvertrag unterzeichnet, es ergeben sich sogenannte Demobilisierungen, wo man in symbolischen Akten die Waffen so quasi zurücklegt und dann geht es so zurück in diese ins zivile Leben. Was heißt das? Hat natürlich zu tun, wie alt war man, als man in den bewaffneten Kampf ging, war man in der ländlichen Guerilla, in der Stadtguerilla, macht einen enormen Unterschied. Wohin kann man zurück? Hat man ein Riesenloch im Lebenslauf oder war man eher dann clandestin in den städtischen Guerilla-Bewegungen unterwegs? Genau, und worum ich da in diesem Artikel auf 3 Seiten ganz kurz schreibe, einfach die Stimme der Frauen selber zu sagen, wir waren dort Teil einer wichtigen Bewegung, wir haben einen Beitrag geleistet, wir unterzeichnen einen Friedensvertrag und plötzlich geht es zurück in diese Zivilgesellschaft und zivil ins zivile Leben, wo dann einfach andere Regeln gelten, wo sie anders gesehen werden und dann, wie sie es dann selber beschreiben, so eine Reintegration zurück hinter den Herd, wo sie sagen, dort waren wir gleichberechtigt, der ist jetzt kein Hort des Feminismus, überhaupt nicht, aber die Möglichkeit, dass man für den Beitrag, für die Taten selber so gesehen wird, eine wichtige Rolle spielt und dann dieses zurück zur Normalität, zurück in eine Mutterrolle gedrängt werden, man ist dann eine schlechte Mutter, weil man die Kinder zurückgelassen hat zum Beispiel, nicht? Oder die politischen Rollen, die man zum Beispiel im Krieg selber hatte, können nicht übertragen werden. Im zivilen Leben, warum? Weil die Plätze in politischen Parteien limitiert sind, nicht? Und das sind halt dann die Männer und dann geht es anders zu. Und wir haben die Frauen über dieses darüber erzählen, dieses, wie schwierig das war, zurückzukehren in das zivile Leben. Und das war für mich so interessant zu sagen, ist dieses Krieg ist schlecht und Frieden ist gut, das ist nicht ganz so schwarz und weiß. Und was können wir lernen, wenn wir den Frauen selber zuhören? Genau.
Jetzt hast du schon erwähnt, also das waren ja dann Frauen, die waren ja aktiv am bewaffneten Kampf beteiligt. Das muss man sich vielleicht schon nochmal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Vielleicht, also die haben kilometerlange Märsche hinter sich gebracht. Sie haben
60 Kilo Rucksäcke getragen, ja, was das Gleiche können wie die Männer.
Sie haben sich ausbilden lassen an der Waffe, sie haben auch Lesen und Schreiben gelernt, sie haben auch politische Argumentationen gelernt und sich weitergebildet. Und dann werden quasi diese Guerilla-Bewegungen entwaffnet, es gibt diesen Friedensprozess, es gibt diese Abkommen und plötzlich, okay, jetzt passt das plötzlich nicht mehr, wie sie waren. Weil du schreibst trotzdem in dem Buch, dass die Beziehungen zu den Genossen egalitärer war, also natürlich nicht befreit feministisch, aber egalitärer war als in der Mehrheitsgesellschaft. Und plötzlich sollen sie Nähkurse machen. Und ich meine, nichts gegen das Nähen, aber vielleicht ist das nicht genau die Vorstellung gewesen von diesen Frauen. Okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn ich nicht kämpfen muss, sozusagen? Also wie war das für die Frauen? Mit was waren sie da, also mit welchen Konzepten von Weiblichkeit waren sie konfrontiert? Und warum war das dann plötzlich so wichtig? Also nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch von den Genossen, weil das schreibst du ja auch, dass teilweise dann auch Beziehungen zu Ende gegangen sind, weil plötzlich so stereotype Konzepte von Frauen stärker auch bei den Genossen wieder im Kopf wurden.
Ja, genau. Also was für mich so einprägend war, war diese Reintegration hinter den Herd oder auch dieser Frieden als Enttäuschung, wie es manche Frauen beschreiben. Und dann sich mit dieser Stigmatisierung konfrontiert zu sehen, wo man entweiblicht wird, also sozusagen, okay, die Rolle die Mutterrolle nicht wahrgenommen. Viele von den Guerillakämpferinnen werden oft als sexuell freizügiger, also promiskuitiv oder ja, halt freie Liebe leben sozusagen gesehen. Und dass es einfach diesem Ideal nicht mehr entspricht. Und das sind halt in vielen Kontexten auch Partnerinnenschaften, aber auch Ehen zerbrochen, wo sich dann die Männer in dieser patriarchalen Mehrheitsgesellschaft einfach zurückziehen können auf diese Position, dass sie sich dann aussuchen, dass es einfach nicht mehr diesem Ideal von Weiblichkeit entspricht. Und das ist eigentlich sehr deprimierend, nicht? Genau, in dem Artikel selber oder auch in der Forschung einfach auch zu sehen, wie unterschiedlich so Regierungsprogramme sind für die Ex-KämpferInnen, nicht? Also wo dann die Männer bekommen, oh, das Taxi oder das Land für die halt am Land, weiß ich nicht, Getreide anbauen und so weiter. Für die Frauen gibt es aber dann nur ein paar Küken, und in der Stadt halt diese Nähkurse, nicht? Also ganz stereotyp, ich rede jetzt von Anfang der 90er, 2000er Jahre und einfach wie dieses Patriarchat, finde ich, Rollen und Rollen zuteilt und dass es so ein doppelter und dreifacher Kampf ist, diese Politisierung beizubehalten, weil Politisierung ist halt dann schwierig, die an der Teilhabe weiterzumachen, wenn man nicht genug zum Essen hat, wenn man dann plötzlich, das gibt es auch diesen Babyboom, in der Guerilla selber auch Zugang zur Pille, was ja dann weitestgehend in der Gesellschaft nicht so easy war. Und Frauen gehen halt auch damit unterschiedlich um, nicht? Aber es ergibt sich halt dann oft, dass viele Frauen, die dann aus dem Krieg kommen, schwanger werden wollen. Und das ist halt dann auch schwierig, nicht? Als alleinerziehende Mutter und dann einfach weitermachen. Dann noch eine Anekdote, ein bisschen fast forward. Wenn ich mich jetzt 2016 hat die größte Guerilla-Gruppierung, die FARC, das Fuerzas Armadas Revolucionarias, einen Friedensvertrag unterschrieben. Und dann ging es auch um Kuba zum Beispiel, hat ein Kontingent von 500 Stipendien, damit Frauen, Ex-Kämpferinnen Medizin studieren können in Kuba. Das ist ein ewig langes Projekt und Programm, das gibt's schon über 20, 30 Jahre. Und sie haben das nicht, diese 500 Plätze nicht nutzen können, weil es nicht genug Frauen gab, die Lust hatten, die Zeit hatten, die Möglichkeit hatten, sich weiter zu an diesem Programm, an diesem Stipendium teilzunehmen. Und ich habe da mit einer Verhandlungsführerin und dann Senatorin der Republik auch gesprochen, gesagt, das kann es ja nicht sein. Es kann es ja nicht sein, das haben wir jetzt die Möglichkeit für die Frauen dann geschaffen und wir schaffen jetzt nicht, dann 500 Frauen zu schicken, wenn sich dann jetzt über 4000 demobilisiert haben, nicht? Und war dann schon ein Stück weit frustrierend. Und das sieht man in den 80er, 90er Jahren, aber es geht einfach noch immer noch weiter. Wir reden das jetzt vor 8, 9 Jahren, nicht? Also diese Kontinuitäten, ja, ein bisschen was ändert sich, aber ja, das Patriarchat bleibt dann doch bestehen.
Ja, genau, es bleibt bestehen. Wir haben ja angekündigt, dass wir nicht nur sprechen, sondern auch lesen heute. Und deswegen wir werden jetzt ein bisschen das Thema wechseln und noch mal ein bisschen mehr oder reden über so internationale Abkommen und so und welche Rolle die spielen in diesem ganzen Friedensprozess, auch in Kolumbien mit den revolutionären Streitkräften Kolumbiens und so. Und vielleicht magst du kurz ein paar Sätze.
Genau. Also das ist so, wie gesagt, der Artikel ist so 4 Seiten lang und das ist so ein zweiter, dritter Absatz. Da geht es um Kämpferinnen als politische Akteurinnen. Die Geschichtsschreibung sieht die ehemaligen Kämpferinnen, wenn überhaupt, als unterstützende oder helfende Kräfte. Gleichzeitig macht man sie zu Opfern, indem man die Gewalt und den Missbrauch, den sie durch Männer erfahren haben, hervorstreicht. So werden Ex-Kombatantinnen abgewertet, ihre Leistung wird trivialisiert und ihre politische Handlungsmacht untergraben. Sie werden als eigenständige politische Akteurinnen unsichtbar.
Genau, weil der Prozess ist ja schon seit 2012, hat er eigentlich gestartet, der Friedensprozess in Kolumbien es gibt verschiedene Guerilla-Bewegungen in Kolumbien, aber mit der FARC, also mit den revolutionären Streitkräften Kolumbiens. Und 2016 kam es zu dem Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung und es wurde dann auch eine Gender-Kommission eingesetzt, die gemeinsam mit Frauen und LGBTIQ-Personen und überlebenden Organisationen Geschlechtergleichstellungsagenten über die beriet und auch schaute, dass die halt Eintritt finden in dieses Friedensabkommen. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil der auch nochmal herausstreicht, ganz im Gegensatz zu dem, was Frauen hätten gemacht werden sollen, also sie als Opfer zu stigmatisieren, waren sie soziale und politische Akteurinnen und haben ihren Einfluss auf diesen Friedensprozess genommen. Wie ist das abgelaufen?
In dem Zusammenhang ist für mich wichtig, dass so nichts automatisch kommt, nichts wird den Frauen geschenkt. Es geht um, es muss alles erstritten und erkämpft werden. Und heute, wenn man sich Frauen, Frieden, Themen anschaut, wird Kolumbien hochgelobt. Das ist so fantastisch, feministischer Frieden. Und also auch jetzt in den ganzen, in den unterschiedlichen Jobs, wo ich jetzt zum Beispiel arbeite. Oh, und Kolumbien, Case Study und das Beste ever. Aber wenn man sich zurückversetzt, 2012 haben die, hat die letzte Verhandlungsrunde begonnen, also 2012 bis 2016, haben nur Männer verhandelt. Ein Jahr später hat sich eine riesen, 2013 und 2016 noch einmal, hat sich eine nationale Frauenkonferenz gebildet, wo Frauen aus den unterschiedlichsten Lebensrealitäten, feministische Bewegungen, Bäuerinnen, Gewerkschafterinnen sind zusammengekommen und haben gemeint, der Frieden geht nicht ohne die Frauen. Und das war so bahnbrechend, diese Konferenz und diese Vernetzung und dieses kollektive Organisieren und wo sie an die unterschiedlichen Friedens- und Konfliktdelegationen auch gegangen sind. Es können einfach nicht nur die Machos mit den Waffen so quasi verhandeln. So, diese Gender-Subkommission hat das genannt, eine Gender-Subkommission hat sich so quasi eingerichtet mit unterschiedlichen Repräsentantinnen und das war einfach der Mechanismus und das Vehikel, dass unterschiedliche Frauengruppierungen, Organisationen, LGBTIQ-Gruppen nach Havanna gereist sind von Kolumbien und dort beratschlagt haben, dort Berichte abgegeben haben. Es gab auch einen Mechanismus, wo dann Frauen Berichte, Geschriebenes, Fotos, Videomaterial einreichen, was denn ihr Beitrag oder was denn die bewaffneten Gruppierungen und die Regierungsverhandler, Verhandlerinnen mit einbeziehen müssen, wie denn ein feministischer Frieden auszusehen hat. Und es wird jetzt super hoch gelobt und diese Kommission hat wohl Bahnbrechendes geleistet, auch was jetzt die Sprache des Friedensabkommens beinhaltet, wo sie dann wirklich durch diese neuen Kapitel, da geht es um Land, da geht es um die Drogenfrage, also unterschiedliche Kapitel des Friedensprozesses durchwegs gegendert haben und aber auch speziell und spezifisch auf die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Afro-Kolumbianerinnen zum Beispiel, von indigenen Frauen eingegangen sind. So, super interessant. Aber was passiert dann? Ein riesen Backlash ist dann gekommen, wo sie gesagt haben, die klerikale, konservative Bewegung und Welle, wo sie gesagt haben, oh, in dieser Friedensverhandlung attackieren sie die familiären Werte und katholische Kirche und geht gar nicht und alles auf LGBTIQ plötzlich. Und es gab ja dann so eine Abstimmung über diesen Friedensvertrag. Und wir haben es nicht glauben können, dass mit 51% der Friedensvertrag abgelehnt wurde, weil wir einfach so stark mobilisiert haben auf diesen klerikal, ich nenne es Klerikalfaschismus fast, mobilisiert und basierend, dass den Friedensvertrag abgelehnt haben. Und man schaut sich diese Zahlen an, es war ja eine Wahl, nicht? Sind das halt die urbanen, also die städtischen Ballungszentren, wo dann der Konflikt auf den Körpern der Frauen auch ausgetragen wird? Weißt du, es sind einfach die Leute, die dann mehr Geld hatten, mehr Zugang zu Chancen und man schaut sich durchwegs an die ländlichen Gegenden, da wo der Konflikt am stärksten war, die haben alle durchwegs halt fürs Friedensabkommen gestimmt, nicht? Also jetzt noch einmal dahin zurück, nichts wird geschenkt, alles ist ein Kampf und wenn es einen Schritt nach vorne gibt, ergibt sich dann auch wieder so wie eine Gegenbewegung, ein Gender Backlash. Mhm. Und dass man auf jeden Fall aufzupassen hat. Die Geschichte geht halt wie in Wellen, nicht? Und es kommt halt dann alles immer irgendwie wieder. Und die FARC hat den Frieden unterzeichnet 2016. Mittlerweile sind jetzt einige Jahre vergangen. Die zweite Gruppierung, das Nationale Befreiungsheer, eine andere Art Guerilla-Bewegung, hat jetzt nochmal begonnen, Frieden zu verhandeln. In Kolumbien, und wieder dasselbe, nicht? Wo die Frauenbewegung schon stark organisiert war und vom Beginn an gesagt haben, das geht sich nicht aus, dass man den Frieden ohne Frauen macht. Also es hat wohl auch schon so begonnen, aber da war die Mobilisierung, finde ich, schneller da.
Hatte man schon davon gelernt, ja.
Genau. Ja, letzte Woche ist halt die Nachricht reingekommen, dass die ELN jetzt eben wieder vom Verhandlungstisch aufgestanden ist. Also es ist etwas, was in Wellen kommt und dann geht, und es ist nicht so ein linearer Prozess.
Mhm. Genau. Ja, und ich glaube, wir sind halt gerade kollektiv eher allgemein in einer Zeit des Backlashs. Also das kommt ja auch nicht von irgendwoher. Also es gibt schon sehr starke Interessengruppen, auch mit Geld, die antifeministische Propaganda finanzieren, auch in Europa. Da gibt es eine EU-Studie, die heißt Die Spitze des Eisbergs. Da kann man das auch nochmal nachlesen, wer das da ist quasi, also wo die auch sitzen, okay, global und so. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich auch den feministischen Errungenschaften gewahr zu werden oder sich an die zu erinnern. Und die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats ist ja so eine feministische Errungenschaft, weil sie Frauen als soziale und politische Akteurinnen in Friedensprozessen anerkennt, also die Frauenfriedenssicherheit-Agenda einläutete, und nächstes Jahr feiert sie 25 Jahre, also ich weiß nicht, ob sie es feiert, aber nächstes Jahr gibt es sie seit 25 Jahren. Und du schreibst auch über sie im Buch, vielleicht um sie ein bisschen kennenzulernen. Und kannst du noch mal lesen?
Genau. Die Verabschiedung der Resolution 1325 des UNO-Sicherheitsrates im Jahr 2000 läutete die Women, Peace and Security Agenda ein, die von einer Reihe von Folgeresolutionen gestärkt wurde. Die Women, Peace and Security Agenda bildet die politische Grundlage, um geschlechtsspezifische Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen, Mädchen sowie die vielfältigen Beiträge, die Frauen zu einem nachhaltigen Frieden leisten, anzuerkennen. Über die Jahre stärkte sie die Rolle von Frauen, sei es in Friedensverhandlungen, der Umsetzung von Friedensabkommen, der Teilnahme an friedenserhaltenden und polizeilichen Kontingenten oder im Zugang zur Justiz und zur Rechenschaftspflicht gegenüber Tätern, männlich, insbesondere von sexueller Gewalt als internationalen Verbrechen. Und trotz der wichtigen Beiträge dieser Women, Peace and Security Agenda gilt vieles nicht für politisierte Frauen, die in bewaffneten Widerstandsorganisationen aktiv waren. Genau.
Heute arbeitest du, also das hast du mir erst vor ein paar Tagen erzählt, dass du eine Studie machst für UN Women zur Partizipation von Frauen in Friedensprozessen, und du bist ja Gender Consultant in Konfliktkontexten. Welche Rolle spielt diese Resolution für deine Arbeit? Und du lässt es da auch schon so ein bisschen anklingen, was sind so Lücken, wo braucht es noch mehr Arbeit, noch mehr Kämpfe?
Also diese Resolution 1325 ist super spannend, ein wichtiges Rüstzeug für feministischen Frieden und die Mobilisierung von unterschiedlichen Frauenagenten und auch Organisationen. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiges institutionelles Rüstzeug, sage ich. Also es gibt die Möglichkeit, also es gibt so einen speziellen Fonds für unterschiedliche Frauenorganisationen, die an Friedensaktivismus arbeiten zum Beispiel. Es ermöglicht Konferenzen, Zusammenschlüsse, es hält auch die sozusagen die Member States, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, dass sie eben auch Rechenschaft abzulegen haben. Es gibt dort so Schattenberichte über diese nationalen Aktionspläne 1325. Super interessant. 25 Jahre ist es her, es hat sich viel getan. Trotzdem merkt man halt, dass es an der Implementation halt auch hapert. Also es gibt dann tolle Reden, super Statements, wichtige Treffen, aber an der Implementierung hat sich in den 20 Jahren wenig geändert. Es gibt wohl Indikatoren und wie viele Frauen sind jetzt wirklich höchste Verhandlungsführerinnen in Friedensprozessen, wie viele Frauen sind in Verhandlungsdelegationen. Das ist alles schön aufgeschlüsselt. Schlussendlich geändert. Viel geändert hat sich jetzt aber nichts. Kann man auch sagen, dass es, dass die Welt auch eine andere ist. Viel mehr Konflikte, die Rolle der Vereinten Nationen ist auch zurückgegangen als Verhandlung, als Mediation-Akteur. Also es ergibt sich da gerade sehr viel, viele Konflikte, auch mehr Konflikte auf subnationaler Ebene. Also jetzt nicht unbedingt so Zwischenstaaten, natürlich auch. Und die UNO spielt jetzt eine weniger wichtigere Rolle. Genau, und ich arbeite, das ist jetzt, wir haben gerade erst begonnen, aber es ist so eine Evaluierung der unterstützenden Maßnahmen von UN Women zu Frauen in Friedensverhandlungen. Und es ist ein bisschen so ein Flieger in der Wand sein oder ein bisschen mehr, einfach in die unterschiedlichen Länderprogramme auch hineinzuschauen. Und wir schauen uns da an Fallstudien, zum Beispiel Georgien, Kongo, Libyen, Kolumbien, eins fehlt mir, Philippinen, die jetzt auch die Bangsa Moro Front hat auch 2016/14 Frieden geschlossen, aber jetzt die neue, die kommunistische Guerilla-Gruppierung sitzt seit ein paar Monaten an einem Verhandlungstisch. Also super interessant und einfach zu schauen, jeder Kontext ist anders und wie dann die unterschiedlichen Handhabungen oder auch Unterstützungen von UN Women das wirklich unterstützen kann. Erstens die Repräsentation von Frauen zu steigern. Zweitens die Einflussnahme, also dass sie jetzt nicht nur um den Tisch sitzen und dann halt Kaffee machen, sondern dass sie einfach auch Verantwortlichkeiten in diesen Verhandlungen haben. Dann geht es aber auch um den Prozess selber. Wie können unterschiedliche Gruppierungen, auch der Zivilbevölkerung, mitbestimmen, über die Themen diskutieren? Und ein anderes wichtiges Thema ist halt dann der Friedensvertrag selber, nicht? Also was dann am Papier steht, ist dann das Wichtige. Man kann da super schön über alles diskutieren und dann schlussendlich steht es nicht im Friedensvertrag drinnen. Und danach, der Rattenschwanz, ist dann die Implementierung, nicht? Also noch einmal, da kann noch das Schönste drinnen stehen, wenn es aber dann nicht genug Geld gibt für die Implementierung und dass Frauenorganisationen da auch mitwirken, ist es halt dann auch ein Problem.
Ja, das ist ja auch ein bisschen die Kritik am Friedensabkommen in Kolumbien, dass das quasi die Entwaffnung hat stattgefunden, aber die ganzen politischen und sozialen Punkte, auf die man sich geeinigt haben, sind eigentlich nicht erfüllt worden.
Genau.
Oder?
Da würde ich so ein bisschen das ein bisschen differenzierter sehen. Mhm. Ich würde so in der Der Präsident, der den Frieden unterzeichnet hat und dann auch den Nobelpreis dafür bekommen hat und groß zelebriert wurde, sehr spannend. Danach hat aber ein stark konservativer Präsident gewonnen, der in zwei Amtsperioden den Frieden, wie sagt man, erdrückt hat. Kein Geld für die Implementierung, das überhaupt nicht, nicht implementiert hat. Und jetzt haben wir seit zwei Jahren hat Kolumbien einen neuen Präsidenten, den ersten linken Präsidenten der Geschichte. Und das ist wirklich spannend und bahnbrechend. Der erste Präsident, der selber ein Guerillakämpfer war. Wir haben den ersten Friedenskommissar, der selber Guerillakämpfer war. Und die erste Frau, die die Verhandlungen mit der ELN führt, das tut mir auch furchtbar leid, die auch eine M19-Kämpferin und Senatorin war. Sehr spannende Frau, Vera Grabe, spricht Deutsch, ist hier und da in Wien. Wenn sie kommt und wenn sie redet, ist einfach ich sag mal Ohrenschmaus. ist toll, ihr zuzuhören, einfach aus ihrer Geschichte und aus ihrer Perspektive zu sprechen. Und das finde ich halt total interessant, dass dass dann Menschen mit dieser Erfahrung, sitzt man ja ganz anders am Verhandlungstisch, wenn man selber im Widerstand war und plötzlich ist man Regierung, nicht? Und deswegen jetzt habe ich so ein bisschen gemeint, ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil jetzt seit 2 Jahren eine andere Art von Regierung an der Macht ist. Mhm. Ist es leichter? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, da haben wir andere Probleme, aber ich habe in einem anderen Projekt gesprochen mit Menschen im Gefängnis von der ELN und es war total interessant, weil sie gemeint haben, oh mein Gott, jetzt haben wir eine Regierungscounterpart vor uns sitzen, die progressiver sind als wir. Was sollen wir da jetzt machen? Also in Umweltfragen zum Beispiel oder total interessant. Müsste noch was geschrieben werden über das Thema, also wir stecken mittendrin, nicht? Ja. Aber es macht halt einen Unterschied, wenn man jetzt nicht mit Feinden verhandelt, sondern die man von früher sogar noch kennt. Ja,
auf jeden Fall, oh mein Gott. Und es ist auch interessant, wie quasi die Bewegung mit der Institution, also welche Wechselwirkungen sich daraus dann auch ergeben, weil wir wissen ja auch, dass die feministische Bewegung natürlich, also erstmal auf der Straße stattfindet und dann in nichtstaatlichen Organisationen, in freiwilligen Organisationen, sich dann aber auch Bahn bricht in die Institution und dort ihren Einfluss nimmt und dann zum Beispiel mit solchen Resolutionen wie 1325. Aber solche Papiere bleiben ja idealerweise nicht stehen. Also die verändern sich ja mit der Zeit. Also es gibt zum Beispiel auch so queere Gruppen, die versuchen, da Eingang zu finden, damit auch LGBTIQ-Personen, die in Konfliktsituationen betroffen sind, auch zu ihrem Recht kommen und auch sich darauf beziehen können, auf diese Resolution, wenn sie dann zum Beispiel auch rechtliche Wege einschlagen wollen, also Postkonfliktprozessen dann. Oder dann eben auch innerhalb der Guerilla-Bewegung selber. Also du hast mir erzählt, dass, und ich habe es mir angeschaut, eine Arte-Doku zur FARC und wie sie sich quasi auch anderen feministischen Gruppen geöffnet hat. Also Transfariana heißt die Doku, die ist von 2022 von Joris Lachaise oder Joris Lachaise gemacht worden, kann man sich anschauen. Würde ich auf Arte anschauen, dann kann man auch deutsche Untertitel machen. Auf YouTube gibt es nur die französischen. Das war dann so die erste halbe Stunde ein Problem für mich. Das ging sich dann nicht aus, weil in Spanisch, Englisch, Französisch, das war dann zu viel. Jedenfalls fand ich das eigentlich ganz interessant, weil wir reden natürlich über Frauen und welche Rolle Frauen einnehmen im bewaffneten Kampf, aber es gibt natürlich auch queere Personen und auch so, was die feministische Befreiung angeht, für alle Geschlechter sozusagen in den Köpfen der GenossInnen. Mhm. Und was mich besonders bewegt hat, war eine Geschichte zwischen einem Ex-Guerillero, der im Gefängnis war wegen seiner Tätigkeit bei der FARC und sich dann verliebt hat in eine Transfrau und die dann auch heiraten wollte und dann auch sich zur Wehr gesetzt hat gegen seine eigenen Genossen, die sie diskriminiert haben und halt gegen diese Zusammenkunft waren. Und es war halt einerseits so besonders irgendwie, weil das ist ja irrsinnig schwer, wenn jemand, also können wir glaube ich alle was damit anfangen, wenn man irgendwie eine Beziehung eingeht mit irgendjemandem, der vielleicht von den Eltern nicht gewollt wird oder so, der halt solche typischen Geschichten.
Und er wurde dann ausgeschlossen.
Wurde ja ausgeschlossen und der war halt ein Sprecher der FARC und so und hat Öffentlichkeitsarbeit gemacht und alles und wurde dann ausgeschlossen. Und das fand ich irgendwie schön als Beobachtung, also den Faktor der Liebe. Also Liebe ist ja auch für feministische Theoretikerinnen ein ganz wichtiger Faktor, um Transformation anzutreiben. So. Also halt, wir agieren ja nicht aus Hass, wir agieren aus Liebe, wir kämpfen für das Leben sozusagen. Und dann aber halt auch, wie dann halt innerhalb der Bewegung dann auch eben so die patriarchale Herrschaft dann halt auch in Frage gestellt wird. Und das fand ich halt auch interessant, weil wir reden ja heute auch so als Frauen, als soziale und politische AkteurInnen und gegen das Patriarchat. Und natürlich kämpfen LGBTIQ-Personen auch gegen das Patriarchat. Und diese Menschen müssen wir ja irgendwie mitdenken. Und im Spanischen gibt es diesen Begriff der Dissidenten, das mag ich persönlich sehr gern. Also dissidente Identitäten, das sind quasi alle Identitäten, die abweichen von der patriarchalen Norm. Und so können wir halt dann gemeinsam irgendwie VorkämpferInnen sein, weil wir natürlich in erster Linie betroffen sind. Also wir haben ja weniger Privilegien als Cis-Männer und sind halt betroffen vom patriarchalen Herrschaftssystem. Und genau, und das wollte ich aber noch sagen, das habe ich jetzt vergessen. Deswegen habe ich so lange geredet, damit ich wieder, das ist mir wieder einfällt. Dass es aber auch schön war zu sehen, wie Jaison, also so hieß der Guerrero, auch ein Ally sein kann, also ein Verbündeter. Also dass halt auch diese Allianzen mit Männern und vor allem mit Cis-Männern wichtig sein kann, um feministische Transformation anzutreiben. Wie tust du das eigentlich alles? Also du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit der FARC und mit der mit der Widerstandsbewegung. Wie ordnest du das ein? Und was sagt dir das über die FARC als feministische Widerstandsbewegung?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, als feministische Widerstandsbewegung zu nennen, aber was ich halt interessant finde, ist, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass sich Bewegungen, wie der Name sagt, bewegen, verändern, Allianzen eingehen. Und in diesem Dokumentar, das war halt sehr passend, dass sich das gerade ergeben hat. Und es war halt total interessant zu sehen, wie dann eine Widerstandsbewegung auch eigene Standpunkte reflektiert, verändert von einer Position, wo sie dann einen ihrer Sprecher so quasi exkommuniziert oder rausschmeißt aus der Bewegung und nimmt dann im Zuge dieser Friedensverhandlungen wieder ins Boot holt und sagt, hey, eigentlich möchten wir unsere Position zu LGBTIQ überdenken und es sind wichtige Allianzen, genau, und wie können wir gemeinsam kämpfen? Und diese Dokumentation war wirklich interessant, weil du hast dann wirklich einige dieser Transfrauen, Sexarbeiterinnen, die dann wirklich in diesen FARC-Guerilla-Camps, in diesem Entwaffnungsprozess sitzen und gemeinsam versuchen zu diskutieren. Und das war ja fast ein Stück weit surreal, also das einfach zu sehen. Und für mich sehr interessant, in der Minute 50, weil ich habe es dir noch gesagt, war für mich dieser springende Punkt, wo man dann diese politischen Kommissar, die politische Kommissarin von der FARC sieht und dann erklärt, na, unsere Kämpfe sind doch ein Stück weit ähnlich, und dann hast du halt diese Bauernkämpfer, die sagen, wo ist das ähnlich, und wo sagt, es ist die Klassenfrage, nicht? Also es sind die Ausgebeuteten in Kolumbien, und dann ging es, und es war total interessant, wo dann plötzlich so, wo sie in den Gesichtern siehst, wie dann ein Knopf aufgeht. Und dann diese Person sagt, naja, und es gab diese Gender-Subkommission, das war alles super, aber das waren halt dann die superreichen Anwälte, Anwältinnen mit ihren lesbischen Freundinnen, aber das waren nicht wir, es waren nicht wir die Sexarbeiterinnen auf der Straße, nicht? Und dann, was ist dann eine Repräsentation? Und dann einfach diese wie es dann gefilmt ist, ich finde das total interessant. Und nochmal zurück zu dieser Allianzbildung. Genau, also dieses eigene Standpunkte hinterfragen, Allianzen, neue Allianzen zu bilden und zu schauen, wo kommt man zusammen, wo kann man ein Stück weit gemeinsam gehen und gemeinsam kämpfen. Und das finde ich sehr interessant. Genau, weiß nicht, so. Mhm.
Okay. Wir haben über soziale und also Frauen als aktive soziale und politische Akteurinnen gesprochen und also von den Friedensprozessen als Verhandlerinnen, aber auch im bewaffneten Kampf, was quasi die gewaltvollste Form der Transformation ist, also den Status quo auf diese Art herauszufordern. Und Was ich halt auch interessant finde, ist, dass, also natürlich ist es voll wichtig, sich institutionelle Bereiche zu erschließen und dass wir Repräsentantinnen haben in unseren demokratischen Institutionen. Also dass es Politikerinnen gibt, die diese Ämter bekleiden. Und also man will ja kein Parlament sehen, das quasi nur aus Männern besteht. Also das gab's, das brauchen wir nicht mehr. Und wir kennen das ja auch global, also in welchen Ländern das eben noch nicht der Fall ist. Und das ist halt noch viel, also es ist noch ein langer Weg der Repräsentation. Aber auf der anderen Seite können wir jetzt ja auch nicht erwarten und nicht jede von uns will Politikerin werden. Das ist ja auch ein stressiger Job und man will ja auch nicht, manche Entscheidungen will man ja auch nicht treffen, vor allem nicht in so Zeiten wie den heutigen, wo es um Krieg geht letztendlich und halt auch Krisen und Katastrophen. Und die andere Seite wäre ja dann auch zu sagen, okay, also wo können wir unseren Beitrag leisten sozusagen? Und die meisten Frauen sind ja dann doch immer noch, und dazu sind ja in letzter Zeit viele Studien erschienen, mit Sorge- und Reproduktionsarbeit beschäftigt. Und vielleicht sollte man das aber nicht als Problem sehen, sondern als Chance, also als einen Ort, wo man halt auch einen Unterschied machen kann. Und das sehen wir halt quasi nicht nur im Alltag, sondern auch, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zu anderen Bewegungen schauen, also auch gerade so im Klimaaktivismus oder im Kampf für Ernährungssouveränität, also Frauen als ErnährerInnen und so. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Rolle und ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen, dass wir da einen sehr großen Unterschied machen können und da auch die patriarchalen Normen angreifen und transformieren können. Wie würdest du abschließend, Luisa, jetzt nach all diesen verschiedenen Themen, die wir angerissen haben, wie würdest du das einschätzen, wo können Frauen und Flint da einen Unterschied machen und Akteurinnen der Veränderung sein?
Große Frage.
Yes. I'm here for that.
Also so ein bisschen, mein Artikel ist so urweit weg, nicht? Also es ist so woanders. Ich glaube, so Veränderungen oder Teilhabe, dass man dort gräbt, wo man steht, nicht? Dass man dort den Beitrag leistet. Und ich glaube, einfach auch zu schauen, Verbindungen zu knüpfen. Wir haben jetzt auch gesprochen ein bisschen über, was denn uns hier in Österreich bewegt. Und wir haben vor kurzem gehabt über 6 Frauenmorde in 2 oder 3 Tagen, nicht? Wenn man sagt, Österreich ist Spitzenreiterin an Frauenmorden in der Europäischen Union. Auf die Straße morgen zum feministischen Kampftag, nicht? Und es ist nicht immer woanders und weit weg. Was ich mir mitnehme, ist vor allem dieses nicht locker lassen und aufmerksam sein und schauen, wie man diese Allianzen knüpft und sich nicht ausruht. Aber vielleicht machen wir es auf und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage.
Und auch was du vorhin gesagt hast mit der Klasse, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, weil wir sehen ja, wir haben eine Frauenministerin, die selber eine Frau ist, aber sie vertritt halt keine feministischen Anliegen in ihrem Amt und schließt auch aktiv zivilgesellschaftliche feministische Organisationen aus, jetzt wo es um Gewaltschutzmaßnahmen gehen würde. Also es müssen dann halt auch die richtigen Frauen in den Positionen landen irgendwie oder halt... Ja, genau.
Und es geht halt auch ums Geld. Also man kann nicht das alles zu Tode sparen und dann sich erwarten, dass es dann irgendwie dann schon besser werden wird, oder? Also kriminell würde ich sagen. Und wir leiden alle als frauenbewegte Organisationen darunter unter diesen Kürzungen.
Danke für die netten Worte und danke auch, dass Sie alle hierher gekommen sind. Ich glaube, wir... können die weiteren Fragen dann jetzt noch so im Anschluss besprechen. Ich glaube, was Sie auch gesagt haben, passt auch ganz gut dazu, wieso wir dieses Buch gemacht haben und wieso wir das Buch auch so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Also halt, dass wir verschiedene Bereiche versuchen abzudecken, aber mit so kurzen Texten und auch Geschichten. Und also es gibt verschiedenste Beiträge, so von Romanauszügen zu Interviews, zu Artikeln. Die sind manchmal etwas mehr mit Daten und Fakten und manchmal mehr poetisch geschrieben oder so, aber halt, ich glaube, das ist eben auch echt ein ganz gutes Buch, wenn man halt vielleicht selber noch nicht genau weiß, wo man anfangen soll oder will oder so, und dann kann man das so durchblättern, ah, okay, das ist schon passiert, aha, ja, das hört sich interessant an, und dann kann man so schauen, okay, was spricht mich an und wo möchte ich weiter tun, und wie Luisa schon sagt, das ist ein ewiger Kampf. Es geht immer weiter. Es ging seit 40 Jahren schon länger. Und also morgen ist feministischer Kampftag. Ich meine, der erste feministische Kampftag oder internationale Frauenkampftag war 1911 und ich glaube der allererste 1909 in den USA. Also wir sind in einer langen Tradition und das kann ja auch antreiben. Das kann ja auch motivieren. Das kann ja auch schön sein. Zu wissen, man ist nicht allein und wir kämpfen zusammen. Also danke nochmal, dass Sie alle da waren, und wir kämpfen zusammen, morgen und heute und jeden Tag.
Das war das Gespräch mit der Politologin und Gender Consultant Luisa Dietrich-Ortega, das ich vor ein paar Wochen in der Südwind-Buchwelt führen durfte mit ihr. Für mich war es ein offenes und inspirierendes Gespräch, und ich hoffe, dass auch ihr etwas davon mitnehmen konntet. Das war es also heute von Globale Dialoge. Wenn ihr mehr hören wollt, könnt ihr all unsere Sendungen auf www.noso.at nachhören oder sucht danach im Cultural Broadcasting Archive, dem Online-Archiv, in dem ihr alle Sendungen der freien Radios nachhören könnt. Oder es gibt auch einige unserer Sendungen bereits auf Spotify zu hören. Und zuletzt könnt ihr auch einfach nächste Woche wieder einschalten. Am Dienstag um 19 Uhr hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zellinka und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald!
Globale Dialoge bei Women on Air.
Les dialogues mondiaux sur Women on Air.
Programme de querencia y vínculos.
Une émission sur le féminisme.
Μια εκπομπή με θέματα που μας αφορούν.
Nachzuhören auf noso.at.
Lauscht daran auf noso.at. Thank you.